I think hacking satellites is fun.
Ich glaube, es macht Spaß, Satelliten zu hacken. Ich glaube, es macht noch mehr Spaß, wenn es nur Sicherheit durch das Unbekannte ist. Ich möchte euch Zack und Schneider präsentieren. Sie sind Teil des Münchner CCC. Zack arbeitet als Sicherheitsberater, aber ich glaube, er ist am besten bekannt für Hacker Jeopardy, das er schon seit mehr als einem Jahrzehnt macht. Und natürlich das Radio. Und Schneider ist ein toller Hardware- und Softwareentwickler. Wer von euch war beim Camp und hat den Talk über das Radio Badge da gesehen? Und wer hat den Iridium-Vortrag auf dem 31C3 gesehen? Noch mehr Leute. Und wer hatte gar keine Updates über Iridium? Also, ohne Firlefanz, hier ist euer Iridium-Update. Ja, herzlich willkommen. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags Iridium-Updates auf dem 32. Chaos Communication Congress. Hallo und schön, dass ihr da seid zu dieser Auflage des Iridium-Updates. Unser Slot ist jetzt doppelt so lang wie letztes Jahr und wir haben aber auch den Inhalt deutlich erweitert. Letztes Jahr haben wir uns ein paar Iridium-Geräte zum Spiel geholt, Modems CS1, ein Telefon mit einem Vertrag. Und das hat uns geholfen dabei, mehr über Iridium zu verstehen. Ich schätze, die Hälfte von euch hat keinen unserer Iridium-Vorträge vorher gesehen. Iridium ist ein globales Satellitennetzwerk, das aus Satelliten im niedrigen Orbit gebaut wird, gemacht ist. Und es hat 66 aktive Satelliten. Und das heißt, dass logische Satelliten. Und das bedeutet, dass zum Beispiel zwei physische Satelliten auf einem Punkt sein können. Und damit, wenn einer ausfällt, hat man noch einen übrig. Das ist ein logischer Satellit. Und die decken die ganze Welt ab und bieten Nachrichtendienste, Tondienste, Internetdienste und sogar ein paar Spezialdienste, die wie Rundfunk funktionieren, also die nur senden. Wie ist die Abdeckung von Iridium? Es gibt eine ganze Menge Satelliten und sie erzeugen dieses Spot-Muster. Es gibt 48 dieser Strahlen. Jeder hat ungefähr 400 Kilometer Durchmesser und mit einem sehr sensiblen mit sehr sensibler Technik kann man mehr als einen dieser Strahlen auf einmal sehen. Global gesehen könnt ihr hier sehen, welche Fläche jeder dieser Strahlen auf der Erdoberfläche abdeckt. Und indem man die empfängt, kann man eine ganze Menge erfahren. Es gibt kaum Informationen über Iridium auf Papier oder im Internet. Es ist ein vollständig proprietäres Protokoll. Es gibt nichts. Es ist weltweit sichtbar. Du gehst nach draußen, du hast Iridium-Signale. An den Polen hast du Iridium-Signale. Und deswegen ist es spannend, sich das mal genau anzuschauen. Es sind also niedrige Hürden. Und man kann Pager-Nachrichten davon hören, abholen. Die Geräte sind passiv, das heißt, sie senden nichts. Deswegen ist es vielleicht auch für für Geheimdienste ganz spannend. Und es gibt Nationen, die sich für Iridium interessieren, vor allem die Vereinigten Staaten. Und Iridium Next soll nächstes Jahr launchen, und die werden die alten Satelliten ersetzen, aber immer noch abwärtskompatibel mit dem jetzigen System sein. Was macht man damit? Man kann tracken, man kann seine Flotte managen, es gibt Geräte für Notfall, für Notdienste, vielleicht in Flugzeugen oder Helikoptern. Marinesensoren mit Iridium-Antennen muss man nicht auf einen speziellen Punkt ausrichten, sondern es kann sich ein bisschen drehen und es wird immer noch funktionieren. Luftfahrtkommunikation, Und diese Strahlen decken die ganze Erde ab, aber sie wirken auch noch, sie funktionieren auch noch 10 Kilometer über der Erdoberfläche. Das haben wir jetzt seit fast 2 Jahren gemacht. Und vor einem Jahr auf dem Kongress hatten wir Pager-Nachrichten. Wir haben auch die Abwärtsverbindung demodelliert und den Ring Alert Channel und dann kam das Radio. Und das war einfach ein geheimes Projekt, um mehr Radioempfänger in die Welt zu bringen. Es hat uns aber ein bisschen Verzögerung eingebracht. Wir haben viel Zeit mit dem Radio verbracht und dann haben wir uns verschiedene Sachen angeschaut, den IP-Traffic über Iridium und haben aus dem SPD-Modem noch mehr Daten rausbekommen, als nur die Daten, die es bekommt. Vor einem Jahr war das hier unsere empfohlene Ausrüstung, eine passive Antenne und sehr, sehr teure Bandpass-Filter und Low-Noise-Verstärker. Das funktioniert, aber seit dem Camp haben wir viel bessere Ausrüstung und modifizierte GPS-Antennen. Sie sind sehr billig, sie funktionieren fast ohne Einrichtung. Du musst nur einen Filter verschieben und vielleicht eine Komponente austauschen und schon hast du eine wirklich tolle Antenne. Du kannst auch noch einen Filter einbauen und dann kannst du es auch noch in sehr lauten Umgebungen verwenden. Nur wenn du so eine Antenne kaufst, dann achte darauf, dass sie Schrauben hat, damit man dann rumschrauben kann. Die Modifizierung, du nimmst einen Filter raus, du kriegst eine Patch-Antenne, das ist leicht zu bekommen, die lötest du rein, dann hast du eine tolle Antenne. Das haben wir in unserem Wiki dokumentiert. Schaut es euch an und dann kriegt ihr eine tolle Iridium-Antenne.
Was hier noch ein bisschen fehlt, wenn man in einer Stadt ist, wenn viel GSM in der Umgebung ist, dann möchte man eventuell noch einen Iridium-Filter einbauen. Murata erstellt wirklich einen für Iridium her, man einbauen, dann hat man ein besseres Signal, aber ist abhängig davon, wo man ist, aber wir empfehlen es einfach mal. So, die Empfänger-Setup. Die billigste Methode ist, nimm die Antenne, nimm die zu einem ATL-DSA, es gibt unterschiedliche, und man kriegt eine Iridium-Funktion. Nur ein Teil des Bands, aber immer noch genug, um eine gute Idee zu haben, was bei Iridium passiert. Wir haben das seit einer langen Zeit so laufen und für Pager-Nachrichten ist das mehr als genug. Beste Ding ist wirkliches Software-Defined Radio, in Anführungszeichen HackRF, hat einen weiteren Bandbereich, passive Antenne funktioniert sehr gut mit denen, die haben einen sehr guten Verstärker da drin, aber das Kabel muss relativ kurz sein, man kann nicht viel Verlust im Kabel haben, darum wirklich empfehlen, heutzutage eine aktive Antenne mit einem Software-Defined Radio, da kann man die Antenne draußen haben, man kann 5 Meter Kabel haben, ein Software-Defined Radio drin haben, das ist wasserfest, man kann es einfach drin liegen lassen. Und auch in München funktioniert das sehr gut. Beste Toolchain, haben wir uns eindeutig verbessert, ist schneller, wir haben bessere Signalprozesse, kriegen die Signale schneller heruntergeladen und wir haben jetzt auch die Option, mehr einen weiteren Band anzusprechen. Jetzt ist es sogar möglich für uns, alles zu dekodieren. Nicht in Echtzeit, das ist noch viel zu viel Computerkraft, aber wir können es auf eine Festplatte tun und es dann später dekodieren. Für Echtzeit-Kommunikation brauchen wir noch viel, viel Arbeit, aber wir schauen mal, was da passiert. Um weiterzumachen. Um moderne Multicore-Prozessoren zu machen, haben wir eine Queue eingebaut. Man kann so viele Cores einbauen, wie man möchte, um die Iridium-Signale zu dekodieren. Das Zeug an der linken Seite ist immer noch auf einer einzelnen CPU, auf einem einzigen Core. Das limitiert uns, rauszukriegen, was wir machen können. Aber das meiste, die meisten schnelle Cores können das Ganze machen. Das sollte kein Problem sein. Wir haben mal ein bisschen rumgespielt mit dem Iridium-Testset. Dieter von der Osmocom hat eins bekommen, wir haben damit rumgespielt, das war jetzt richtig toll, der hat uns sehr viel geholfen, die Dekodiermethodiken. Das hat uns am Anfang dieses Jahr sehr geholfen, kurz vor dem neuen Radio. Sehr schöne Geräte. Und wir haben einige von diesen Dingern, das ist ein Shortburst Data Modem bedeutet, dass man kleine Pakete hat, die sendet man zum Satellit, die senden sie zurück. Die sind überall für unterschiedliche Services, Iridium-Services. Wir sind speziell billig, wir haben eine Gruppengrade, 15 Euro das Stück, richtig billig. Das Problem ist richtig einfach, die haben keine SIM-Karte eingebaut, die arbeiten wirklich nur an der internen E-Mail, die haben kein Geheimnis oder irgendetwas da drin. Die authentifizieren sich nicht selber für das Netzwerk, das Netzwerk authentifiziert sich nicht gegenüber dem User-Modem. Man versendet seine Person mit einer E-Mail, man kriegt einen Vertrag dafür. Sehr interessant. Das Modem hat auch ein Debug-Interface, ein Testport-Interface, den wir sehr interessant fanden, weil in Dokumentation war, vielleicht können sie die E-Mail ändern oder so. Interessant. Es läuft über ein Digital Peripheral Link, das ist ein anderes Multiplexing. Kardisch und da drin ist das Trusted Platform Implementation. Da ist überhaupt keine Information, da ist ein bisschen Dokumentation über den DPL für ein anderes Gerät, das haben wir uns angeschaut. DPL-Format sieht so aus, man hat einen Anfangbyte, man hat eine Länge, ein Datum und eine Checksum und ein Ende. Das ist sehr einfach. Das war sehr einfach zu implementieren, aber das TPI war ein bisschen komplizierter, also wir mussten in die Firmware schauen. Bei der Osmo DevCon DDI hat Firmware von einem Update-Image rausgeholt, wir haben uns das angeschaut und wirklich, man kriegt eine Tabelle von Befehlen, das meiste sind nicht implementiert und manche sind implementiert. Und nachdem wir das alles angeschaut haben, haben wir herausgefunden, wo wir das anschauen müssen, wo der EEPROM-Zeug ist. Und jetzt haben wir im GitHub DPI-Support für dieses Modem. Also man kann den E-Mail ändern. Was man machen kann, ist einen Vertrag für ein Modem haben, ein anderes Modem haben, das Modem auf diesen Modem und einen Vertrag für zwei Modems. Und außerdem, diese E-Mails, Blogs, man kann vielleicht mal einen erraten, man sollte das auf keinen Fall machen. Ich glaube, das ist ein sicher großes Loch. Wir haben das absichtlich gemacht, das sind Modems mit SIM-Karten, die authentifizieren sich gegenüber dem Netzwerk, aber ja, das ist. Wir haben keine Ahnung, wie sicher das ist. Vielleicht können wir uns das mal später anschauen. Code ist auf GitHub, aber nicht alles. Ja. Ist ja noch ein Ding. Debug-Interface. Es die ganze Zeit Debug-Interface. Man schreibt auch in irgendwo eine EEPROM-Lokation. Wenn man das macht, dann fängt es an, UART-Sachen auszuspucken. 1990er. Ja, sehr interessant. Hat sich sehr viel verändert. Wir sind jetzt 24 Stunden später und der Code läuft immer noch. Wenn man die ganze Debug-Information hat, dann kriegt man sehr viel Information. Zuallererst die ersten beiden Zeilen, Ring Alert Channel. Wir haben den schon dekodiert früher. Beweist, dass die meisten Teil richtig ist. Wir haben auch mehr Informationen bekommen. Ring Alert Channel, Sync Channels, Traffic Channels. Einige dieser Informationen hatten wir schon in die Toolchain integriert. Natürlich noch nicht alle, aber diese Firmware ist richtig, richtig sehr interessantes Ding, um sich anzuschauen. Pakete. Iridium hat 10,5 MHz Datenband und 8,5 MHz werden davon wirklich benutzt. Wir sehen ungefähr 2000 Bursts pro Sekunde im Durchschnitt. Wir dekodieren ungefähr 1200 Frames pro Sekunde. Iridium-Frames. Und 80% von denen haben keine großen Fehler. Können wir sie ein bisschen dekodieren, zumindest kategorisieren. Wenn man sich das anschaut, dann ist hier ein 4-Minuten-Intervall bei Iridium. Das ganze Band, die sind ungefähr 400.000 Pakete, bei 100.000 Pakete. Sehr viel passiert da. Und da oben sieht man die Pager Channel. Alle 20 Sekunden. Kleiner Burst, ein Ring Alert Channel, der ist fast immer aktiv. Daten Channels und Broadcast Channels und mehr von diesem Zeug. Letztes Jahr haben wir auf die Datenkanäle uns geschaut. Die Datenkanäle sind nur 400 kHz von Daten. Schauen wir mal auf 10 MHz. Das wird nicht in Echtzeit passiert. Wir können uns im Moment auf 200 MHz in Echtzeit anschauen. Dann haben wir eine richtig gute Information über. Das ist ein weiter Bereich von Verbesserungsmöglichkeiten. Also, wenn es jemand da helfen möchte, wären wir da sehr froh darum. Im Moment ist es ausreichend gut, um mehr Daten aus Iridium rauszubekommen. Das System zu bekommen. Normalerweise nehmen wir einfach zu einer Festplatte auf. Das ist viel Daten. Bei 80 GB pro Stunde denken, wenn man das ganze Band macht. Das kann man nur für spezifische Sachen machen, wenn man eine Transaktion mitnehmen möchte. Wir schauen uns nun den Downlink an, aber in derselben Zeit Iridium, dass die Leute hoch zu Satelliten schicken, zu einem anderen Satellit und wieder runter, weil das Bandwidth speichert auf dem Gateway irgendwo in den USA. SEC wird jetzt mehr darüber reden, wie die das machen.
Thank you. Danke. Jetzt schauen wir uns ein bisschen an, was von den Satelliten runterkommt. Ein bisschen davon wissen wir schon. Das ist eine Übersicht der Pakete. Schneider hat euch das schon erzählt. Die kleinen Sachen oben ist der Pager-Kanal, wo die ganzen Pager-Nachrichten kommen. Das haben wir in unserem letztjährigen Talk schon besprochen. Danach kommt der Ring Alert Channel und den Rest haben wir kategorisiert. Blau sind zum Beispiel Broadcasting. Interessanterweise werden nicht alle Frequenzen gleichzeitig benutzt, aber es gibt Veränderungen über die Zeit. Und dann haben wir so Sachen wie IP-Pakete, Streams von Sprachpaketen und andere Datenpakete. Und jetzt schauen wir uns die eins nach dem anderen an. Das erste ist das Pager-Nachrichten-Frames. Die fangen mit einem einzigartigen Muster an. Das ist Hex 9669 als Binary-Shift-Key. Und unsere Toolchain kann sie dekodieren. Und das ist, glaube ich, die Nachricht, die wir letztes Jahr benutzt haben. Die ist nicht sehr spannend. Wir haben sie einfach nur zum Testen verwendet. Da muss man nicht viel drüber sagen. Ich glaube, das ist mehr oder weniger vollständig gelöst. Was ich noch sagen wollte, Iridium will nicht wirklich, dass du das noch benutzt. Also Iridium sagt, ja, wenn du irgendwo einen Pager auftreiben kannst, dann werden wir den noch unterstützen, aber wir werden dir nicht dabei helfen. Das macht es vielleicht ein bisschen teuer, aber sie werden immer noch gebraucht. Also es gibt noch eine ganze Menge Nachrichten. Dann gibt es Ring Alert Frames. Wir können sie nicht identifizieren, indem wir sie alleine anschauen, sondern wir können sie anhand des Frequenzbands identifizieren. Das ist so ein bisschen, müssen wir so ein bisschen schätzen, wo der beste Punkt ist, um sie abzuschneiden. Das Format können wir zum größten Teil so kennen wir aus unserem Rumspiel mit dem Rackal-Dings und Dieter hat uns sehr geholfen, indem er die Firmware rückengineert hat. Wir haben da auch einen Talk auf dem Camp gegeben. Die Frames sahen so aus. Und sie enthalten vor allem Informationen über den aktuellen Satelliten und den aktuellen Strahl, den du gerade siehst. Dann enthalten sie die Position, die Wechsel zwischen der Position des Satelliten und dem Punkt, wo der Strahl, dem du dich gerade befindest, auf die Erde triffst. Das heißt, man könnte es für die Positionsbestimmung benutzen, aber dafür ist es wirklich zu grobkörnig. Und dann enthält es auch die Pages. Also wenn das Netzwerk will, dass das Gerät mit dem Netzwerk spricht, dann schickt es so eine Page-Nachricht, aber leider ist das eine TIMSI, also eine vorübergehende Identität. Wir können euch also nicht wirklich sagen, welches Gerät es ist. Wir wollen uns das anschauen, wir wollen uns genauer anschauen, wie das miteinander verbunden ist, aber wir hatten da noch keine Zeit für. Wenn der Ring Alert Channel die ID sendet, dann seht ihr, welche Strahlen wir sehen, während der Strahl über unser Gebiet läuft. Ihr könnt das Rauschen sehen, ihr könnt auch verschiedene Strahlen auf einmal sehen. Der nächste Teil dieser Paketfamilie sind die Broadcast Frames. Die identifizieren wir durch eine Checksumme, eine Prüfsumme, eine BCH-Checks-Prüfsumme. Das Polynomial ist 1207, was die umgekehrten Bits der Nachrichtenpakete, des Nachrichtenpaketschutzes ist. Ich weiß nicht genau warum, aber es hilft uns auf jeden Fall, die Pakete zu unterscheiden. Und die meisten Informationen darüber sind aus der Racker Testset Firmware. Auch die haben wir euch ganz kurz auf dem Camp gezeigt. Die sehen so aus. Und sie enthalten Informationen über das Netzwerk, in denen das Netzwerk den Geräten sagt, welchen Frequenzabstand sie haben und welchen Zeitabstand sie haben, um die zu korrigieren, und welche Leistung sie erhalten, damit sie die anpassen können. Aber da konzentrieren wir uns gerade nicht so drauf, weil das langweilig ist. Und das geht die Interne des Netzwerkes an. Die interessanten Sachen sind die Datenframes. Und die können wir identifizieren, weil sie ein gültiges Link-Control-Wort haben am Anfang. Also das sind Bits, die durch BCH-Prüfsummen geschützt sind. Aber bevor du zu diesen Bits kommst, musst du sie neu sortieren. Und das ist das merkwürdigste Scrambling von Bits, was ich jemals gesehen habe. Ich weiß keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind. Wenn jemand Ahnung hat, dann gebe ich dem gerne ein Bier aus. Das sind drei verschiedene Teile. Und der Teil nach dem Link-Control-Word ist immer 312 Bits long. Das ist die maximale Paketlänge. Und wenn ihr euch das entscrambelte Link-Control-Word anschaut, dann sind diese drei Teile durch jeweils unterschiedliche Prüfsummen geschützt. Das erste hat irgendwie ein Polynom 2,9 und so weiter. Das Interessante ist, dass der mittlere Teil des Kontrollwortes ein Bit zu wenig hat. Zum Glück kann die Prüfsumme Bitfehler korrigieren. Deswegen wirst du in der Hälfte der Pakete Bitfehler erwarten, einfach weil sie keinen Platz dafür hatten, und dann haben sie es einfach fallen gelassen. Der erste Teil des Link-Kontrollwortes ist 3 Bits long, das gibt uns 8 Möglichkeiten, das ist der Untertyp des Datenframes. Den können wir nutzen, um das Paket und einzelne Pakete zu unterscheiden. Der zweite und dritte Teil, der enthält weitere Netzwerkinformationen über Herrn, die wir aus dem TPI-Debugcode benutzt haben. Aber das interessiert uns nicht so sehr, dieser ganze Netzwerkverwaltungskram. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Subtypen an. Der erste, Untertyp 7, das ist nur ein Synchronisierungspaket. Wenn ihr euch das Paket in einem Wasserfalldiagramm anschaut, dann seht ihr, dass es eine einfache Linie nach unten ist. Die kann der Empfänger nutzen, um Frequenzverschiebungen zu ermitteln. Das sind ungefähr 43% der ganzen Pakete, der ganzen Datenpakete, die wir sehen. Das sind einfach nur abwechselnd Nullen und Einsen. Und unsere Toolchain dekodiert das einfach nur als Synchronisierungspaket. Und deswegen ist das eigentlich nicht wahnsinnig spannend. Der nächste Untertyp ist 3. 4 bis 6 haben wir bisher noch nicht gesehen. Der Untertyp 3 sind Pakete, die so aussehen. Und sie haben ein paar Informationen am Anfang und ein paar mehr Informationen am Ende. Und deswegen glaube ich, dass einer dieser Teile eine Prüfsumme ist. Aber ich habe keine Ahnung, was da kodiert ist. Wir haben keine Informationen darüber gefunden. Vielleicht kommt das ja später noch. Der nächste Untertyp. Der nächste Untertyp ist Untertyp 2. Und hier sind die Pakete unscrambled mit demselben Unscrambling-Algorithmus, den wir vorher im Pager-Kanal hatten, mit den drei verschiedenen Blöcken. Und auch der ist wieder mit einer BCH-Prüfsumme, mit wieder einem anderen Polynom geschützt. Auch darüber könnt ihr jetzt einen ganzen weiteren Talk geben. Und nachdem wir diese BCH-Prüfsumme entfernt haben, ist da ein SCRC, der das wieder geschützt. Das ist auch wieder ein bekanntes Polynom. Und die Pakete haben dann noch ein paar Kopfzeilen am Anfang, ein paar. Der ein paar Pfade davon wissen wir nicht, was sie tun, aber einer ist ein 3-Bit-Counter, der mit dem man längere Pakete wieder zusammensetzen kann. Das hier ist ein Beispiel davon. Wir haben mehrere Pakete und wir haben sie einfach nach dem Zähler sortiert und können sie dann wieder zu einem größeren Paket zusammensortieren. Und wenn man sich dann diese wieder zusammengesetzten Pakete anschaut, dann haben sie das, was ich einen Identifier nenne. Das sind 2 Bytes am Anfang und die sagen dir einfach, welche Daten sich in diesem Paket befinden. Davon haben wir bisher um die 40 gesehen. Bei den meisten haben wir immer noch keine Ahnung, was sie eigentlich machen. Ungefähr 70%, da wissen wir einfach nicht, was die Daten uns sagen wollen. Viele sind doch einfach leer, die enthalten einfach nur Nullen. Manche haben einfach keine gültige Prüfsumme. Hier schauen wir uns später nochmal an. Aber wir haben ein paar Identifier ausgemacht, die interessante Sachen enthalten. Der erste ist 0901, der SMS-Nachrichten enthält. Wir haben uns einfach mal ein Telefon geschnappt und mal ein paar SMS geschickt und geschaut, was runterkommt. Das hier ist eine wieder zusammengesetzte SMS-Nachricht und wenn man das in unsere aktuelle Toolchain reinsteckt, dann kommt dieser Output raus. Das Format ist sehr ähnlich wie das von GSM. Der einzige Unterschied sind die orangefarbenen Bytes, die im PDU-Format nicht vorkommen und die haben wir einfach rausgeworfen. Und wenn man das macht, dann kommt das hier raus. Das ist einfach nur die entschlüsselte Nachricht. Die grünen Zahlen, das eine ist die SMS-Zentralnummer und das andere ist die Senderzahl, die Zahl des Absenders, die Nummer des Absenders und die blauen Zahlen sind einfach Längeninformationen. Das ist im 7-Bit-GSM-Alphabet kodiert, das im Grunde einfach nur ASCII ist, außer Umlauten und so einem Kram. Und der andere Identifier, den wir haben, ist 76.08. Der enthält Short-Burst-Datennachrichten und diese Modems. SPD-Nachrichten selbst können laut Spezifikation 1960 oder 1890 Bytes lang sind, je nachdem, ob sie von einem Modem kommen oder von einem Modem empfangen wurden. Aber das, was wir haben, kann Nachrichten nur bis 340 oder 270 Byte schicken, aber das ist immer noch länger als das, was der zusammengesetzte 3-Bit-Counter gibt. Das heißt, wir müssen die auf eine andere Art wieder zusammensetzen können. Und dann gibt es SPD-Nachrichten. Wenn man die schicken will, dann ist die Schnittstelle sehr einfach. Ihr schickt einfach nur eine E-Mail an data@spd.iridium.com und in dem Treffzeile kommt die E-Mail des Empfängers. Man kann aber auch einen Vertrag haben, in dem man es einfach über TCP an einen IP-Port schickt. Das funktioniert in beide Richtungen. Das heißt, ihr könnt es vom Modem zu eurem Computer senden oder in die andere Richtung, aber Iridium, es gibt Dokumentation darüber, aber es gibt eine Firewall, die von eurer IP abhängt. Das heißt, ihr könnt nicht einfach Sachen an irgendwelche SPD-Modems schicken. Viele Anwendungen, die wir gesehen haben, benutzen wahrscheinlich den Transfer von einem SPD-Modem zu einem SPD-Modem. Weil wir uns nur den Downlink anschauen, dann können wir uns diese Nachrichten immer noch, können wir die Nachrichten immer noch sehen, wenn sie zu einem anderen Modem runterkommen. Und das kostet ungefähr $1 pro Kilobyte, was mich ein bisschen an das Internet der 90er erinnert. Wir haben eine Beispiel-SPD-Nachricht, die nicht sehr interessant ist. Sie sieht so aus, wenn ihr sie durch unsere Toolchain schickt. Die enthält eine ganze Menge Nullerbytes, weil das ein Teil unserer Nachricht war. Und die Nutzen, die wir dafür gefunden haben, sind Sachen wie zum Beispiel Bojen für die Thunfischfischerei oder alleinstehende GPS-Tracker, die einfach nur GPS über SPD senden und dieses bewegte Kartensystem, das von Hubschraubern des ADAC verwendet wird, die dem Piloten sagen, wo der nächste Notfall sich ereignet hat.
Wir haben noch zwei weitere Subtypen, die wir wissen. Subtype 1 Pakete sind mit einer 24 Frame Checksum gesichert, wenn es noch ein PCB Polynom ist, das man gefunden hat. Das gefunden hat, dann stellt man fest, oh, das ist genau dasselbe, was GSM benutzt. Der Header dieser Pakete benutzt einen 8-Bit-Counter, kann mehrere Pakete zusammenstecken und die Rohdaten sind bit-reversed, also man muss sie alle umdrehen. Und wenn man sich das anschaut, dann vielleicht können das ein paar von euch erkennen, wie das aussieht. Also ansonsten könnte das eine Jeopardy-Quest-Frage gewesen sein. Auf der nächsten ja, es ist PPT. They're just transmitting PPP. Die senden einfach nur PPP über die Serial, die sie da haben in der Luft. Das kann auch Multiling-PPP machen und das kann auch Telenet senden. Eine Telenet, einfach nur Bytes. Glücklicherweise unterstützt Wireshark PPP-Dump-File-Format und wir haben das ausprobiert mit unterschiedlichen Funktionen und wir haben das in Wireshark reingeteilt und ja, wir können den Request sehen. Wireshark ist ein bisschen komisch, dass ja die Hälfte der Verbindung uns fehlt, aber das ist kein Problem. Größere Problem davon ist, auf der nächsten Zeile, niemand benutzt Linux. Windows benutzt auch PPPT. Das benutzt aber auch den Microsoft Point-to-Point-Konversionsprotokoll. Das Microsoft Point-to-Point-Compression-Protokoll hat ein Problem. Wireshark kann es nicht dekodieren. Das ist einfach nur kompressierte Daten. Also habe ich nachgeschaut und warum ist die Zeile hier? Weitergehen. Microsoft PPT-Kompression ist nicht so kompliziert, es ist ein Request for Comment dafür, es ist ein einfacher Algorithmus, aber es muss nicht jemand gemacht haben. Wir haben bis jetzt auch keine Zeit dazu gehabt. Vielleicht kann das jemand machen, sonst müssen wir es im nächsten Jahr machen. Das andere Zeug, was wir gesehen haben, vielleicht können Sie sich daran erinnern, in Blobs für den IPs, das sind wahrscheinlich Multilink-PPPs. Wir haben bis zu 14 Kanäle, die gleichzeitig online sind. Wir haben uns noch nicht wirklich anschauen können, was da wirklich läuft. Aber möglicherweise viel Verkehr. So, jetzt, dass wir uns das Ganze angeschaut haben, ich habe auch gesagt, es ist nicht nur PPP, sondern auch nicht PPP-Traffic. Und man diesen String sehen. Und das sieht so aus wie ein Cisco. Irgendwo ein Telnet hat und warum ruft ein Cisco über Telnet irgendwo und dann sieht man ein paar Folien im Internet, wo Leute darüber reden, dass das Setup aufgebaut ist und hey, das ist ein Cisco auf einem Iridium, wenn man das macht, diese Verbindung macht, dann kann Cisco diesen Telnet-Kommando, wird dieses Telnet-Kommando ausführen. Ja. Der letzte Untertyp, den wir haben, ist der Untertyp 0. Das ist ein interessanter Teil des Vortrages. Es ist ganz einfach Sprache. Und 312-Bit Raw Voice Daten. Das Problem ist, Voice Codec, ein MBE Voice Codec, und der ist komplett undokumentiert. Der hat einen sehr geringen Bitrate. Und wir haben keine Ahnung, was der macht. Keine Ahnung. Wir haben verschiedene Optionen angeschaut und die erste Option war, vielleicht können uns Leute für uns machen. Und glücklicherweise MB ist eine Family von Codices und jemand hat eine große Arbeit gemacht und einem ähnlichen MB-Codec und Sie können seinen Vortrag vom letzten Jahr sich anschauen. Wir haben ein paar Beispieldateien geschickt und in einer Rekordzeit haben wir die erste Version eines Decoders zurückbekommen für Iridiums Voice Sprachframes und der veröffentlicht seine Daten für diesen Kongress. Das ist das Repository. Sollte heutzutage aufrufbar sein. Es ist sehr schnell, hat sehr gute Qualität. Also nicht perfekt, aber gute Qualität. Aber wartet, da ist noch mehr. Die nächste Option ist Emulation. Wie wir es vielleicht vorhin gesehen haben, wir haben die Firmware für das SPD-Modem. Interessanterweise hat das SPD-Modem den gesamten DSP-Code, auch den Sprachcodices. Der ist auch da drauf. Und das hier ist ein TI-TSP-Chip. Das ist ein sehr komischer Assembler-Code, aber da ist ein, also nicht mehr vorhandenbarer Code Composer Studio, das ist eine Windows-Software, diesen Chip zu emulieren. Und ebenfalls mit der Hilfe von TNT kann man dieses Zeug zum Laufen bringen. Das ist eine Windows-Software, die sieht sehr Windows-Software-mäßig aus. Und man kann den Codec da drin ausführen und der produziert denselben Output wie ein Telefon. Das einzige Problem ist, dass das Ding langsam ist. Es dauert ungefähr mehr als eine Minute, um eine Sekunde Sprachdaten zu dekodieren. Das macht keinen Spaß. Und es ist auch nicht wirklich automatisierbar. Man hat diese Windows-Software, man muss da wohin klicken. Das möchte man nicht wirklich machen. Und ungefähr vor 3 oder 4 Wochen habe ich gedacht, vielleicht ist eine dritte Option. Dritte Option ist, den DSP-Code zu benutzen und ich meine, wir wollen ihn nicht verstehen, aber wenn wir den einfach nur ausprobieren und emulieren, dadurch, dass man ihn schlecht in C umschreibt. Und den Optimisierer wird das reparieren, damit wird es schnell. Ja, da ist Dokumentation für diesen Chip. Die CPU deklariert dann die Opcodes und dann schreibt man nur ein kleines Perl-Skript, das zum Teil so aussieht. Das nimmt den Object-Dump-Output, den Assembler-Code drin hat und dann Teile, C-Teile und schmeckt die in eine Datei und dann macht man seinen Compiler. Und hey, wir haben eine Option, die bit-perfekt dekodiert und das läuft richtig schnell. Der Optimisierer macht da alles. Das einzige Problem dabei ist, man braucht DSP-Quellcode dafür. Also ist nicht wirklich frei. Wir können den nicht weiter veröffentlichen. Ich vermute, dass niemand wirklich sich darüber kümmert, aber ich möchte es nicht riskieren. Aber die Firmware-Updates für die SPD-Modems sind frei im Internet verfügbar. Also ein kleines Shell-Skript, das die runterlädt und der den Compiler jagt und dann hat man einen vollkommen funktionsfähigen Dekodierer da drin. Ich habe das jetzt noch nicht geschrieben, aber bald wird es da sein. Wenn nicht, dann fragt mich einfach und dann werde ich es machen. Jetzt haben wir einen sehr guten Voice-Recording und wir wollen es euch zeigen. Also haben wir eine Demo. So, wo ist jetzt die Demo hin? Eins dieser Fenster. Alt-Tab. Alt-Tab? Tab? Ich weiß nicht, welches das richtige Fenster ist. Ich bin kurzsichtig. Mist.
Was tust du da?
Was machst du da? What do you do there? Oh, that's really good prepared. Das ist richtig gut vorbereitet. Yep, da ist das Werkzeug. Das kann man auf einem
Output of our Toolchain.
Toolchain Output laufen lassen, das ist bei Kälte beinhaltet und das zeigt die Frequenz und die Zeit, wo die Voice Frames anscheinend angekommen sind. Dann kann man die Startpunkt anklicken, Endpunkt anzählen.
You have 509 minutes and 40 seconds left for this call. Please dial or text 2888 for more account information. Please wait while your call is connected.
Und das sind jetzt irgendwelche Standardansage. Die Küste ist sauber, die Küste ist klar. Wir müssen jetzt aufhören zu telefonieren, weil wir Probleme haben. Und man muss jetzt nicht sagen, was wurde von diesem Telefon aufgerufen, wurde von einem CCC-Member gemacht, also keine rechtlichen Probleme dabei. Mist!
Shift F5.
Hallo? Bose F5.
Ah.
So.
Alright. So.
Also. Die Sprache funktioniert recht gut, wenn man die Pakete bekommt. Beim Decoder ist es kein Problem. Wenn wir das dekodieren, sind immer noch sehr viele Informationen, die wir nicht dekodieren können. Die sehen auch aus wie Voice Frames. Die sind nicht Sprache, die sind 100% nicht dekodierbar. Normalerweise kommen die in Dreiergruppen auf drei Kanälen Aktivitäten. Sachen, die aussehen wie Sprache, aber es ist nicht Sprache. Aber was könnte das sein? Wir haben mit noch keine Ahnung. Könnte verschlüsselte Sprache sein, es gibt Leute, die die Idee haben, vielleicht sind das Channel-Bonding, welche sehr Bandbreite-intensiven Cipher benutzen. Wenn man irgendjemand irgendeine Ahnung hat, wäre super, wenn da irgendwelche Informationen kommt oder ein Gerät, das das benutzt, wäre noch interessanter. Was ist eigentlich? Wir haben jetzt das Telefon, wir sind damit rumgereist in Deutschland und bei 300 Kilometern haben wir angerufen und wir konnten den in München empfangen. Ungefähr die Hälfte. Das bedeutet, diesem Kreis um München können wir die Iridiums-Anrufe empfangen. Das ist ein ziemlich großer Bereich. Es gibt keine Verschlüsselung überhaupt in der Sprache. Die haben sich da einfach nicht drum gekümmert. Das Telefon hat ein paar Authentifikationsmerkmale, normalerweise irgendwelche GSM-Module aus den 90ern. Ja, cool. Aber die Sprache ist absolut nicht verschlüsselt. Also man kann sich wissen, dass nicht nur die USA dazu hört, sondern auch alle anderen Leute. Also einfach, ja, wisst das. Diese Sachen sind auch öffentlich verhältlich. Wir haben drei Verkäufer, die solche Sachen verkaufen. Wahrscheinlich nur zu Government, also zu Regierungsorganisationen und anderen. Keine Ahnung. Ja, wenn man es wirklich haben möchte, dann kriegt man sie wahrscheinlich.
So, future plans.
Unsere Pläne für die Zukunft. Momentan, wenn man dieses Telefon nimmt und einen Anruf absetzt, dann bekommen wir das, was vom Satelliten runterkommt. Der Uplink hat eine etwas andere Modulierung. Wir dachten zuerst, alles andere wäre gleich, aber das haben wir uns noch nicht genau angeschaut. Das sollte nicht so schwierig sein. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit dafür. Dann gibt es das GSM-Tab für Wireshark. Das ist eine nette Oberfläche. Man kann einfach sein eigenes Protokoll da einbauen und das dekodieren. Das wäre wirklich schön und da arbeiten wir auch schon dran, damit man dann in Wireshark eine schöne Ansicht haben kann und filtern kann, was im Netzwerk passiert. Unbekannte Pakete dekodieren, da passiert eine ganze Menge mit den Untertypen 2 und 0, von denen wir noch nicht wissen, was sie sind. Der begrenzende Faktor da sind Geräte. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wir brauchen mehr Geräte. Wir haben ein paar Leute in unserer Liste, die sich das anschauen. Denn wenn man ein Gerät hat, ist das die einfachste Weise, herauszufinden, was passiert. Man weiß, eines der Pakete ist deins und dann kann man das inspizieren und eigene Daten senden und das macht es viel, viel einfacher. Und dann Signalübergabe und Authentifizierung, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Das braucht man aber auch kaum. Aber es ist ganz interessant, zum Beispiel für diese Telefone. Die schauen nämlich die ganze Zeit, welche Satelliten verfügbar sind und wählen dann aus, welchen Satelliten sie benutzen wollen. Also sie übernehmen die Übergabe und das wollen wir uns genauer anschauen. Von der Firmware können wir noch eine ganze Menge lernen. Wir haben bisher vielleicht ungefähr 10% davon rückentwickelt. Vielleicht kann man da auch noch was machen. Performance, da gibt es auch noch viel zu tun. Der Code liegt auf GitHub, fast alles, vielleicht ein paar Teile noch nicht da, damit die ganze Toolchain wirklich sauber funktioniert. Wenn ihr das merkt, dann nervt uns im IRC und dann schauen wir mal, ob da noch irgendwo was fehlt. Aber insgesamt sind alle Informationen, die wir heute gezeigt haben, öffentlich und befinden sich im Repository. Wir suchen nach Spezifizierungen, das sind tatsächlich Produkte, Iridium Go, irgendwelche SPD-Geräte, wenn ihr darauf Zugriff habt und sie uns für 2 Wochen leihen können, das wäre wirklich toll. Und dann gibt es auch noch Iridium Bursts, die vielleicht ein paar von den Pager ersetzen können, modifizierte Modems, die einfach nur passiv sind und einfach nur sagen, hey Iridium, schick diese Nachricht an die USA oder an die ganze Welt, und dann werden diese Modems diese Nachrichten empfangen, und das kann man nicht merken. Und wir haben da ein paar Ideen. Wir sehen die auf der ganzen Welt, die Dinger, das gleiche Format, vielleicht verschlüsselt, aber vielleicht nur irgendwie zusammengefriemelt, vielleicht nur irgendwie eine zusammengefriemelte Codierung. Das wird also wirklich spannend. Und nochmal danke an TNT, Difference und FM. Das waren wirklich inspirierende Leute, und danke an die Osmocom-Leute. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Leider haben wir keine Zeit mehr für Fragen. Aber ich glaube, dass man euch ja gut per E-Mail oder IRC oder irgendwie anders kontaktieren kann. Das tut mir leid.
We're on time.
We're on time. We have 15 minutes left.
Was? Warum? Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Oh, da habe ich missgebaut. Wir haben noch jede Menge Zeit für Fragen und Antworten. Das tut mir wirklich leid. Also geht bitte an die Mikrofone und stellt Zack und Schneider eure Fragen. Während ihr das macht, Signalengel, gibt es noch irgendeine Frage vom Internet?
Ja, da gibt es Fragen aus dem Internet. Das ist eine Frage. Es fragt jemand, ob die Daten, die gesendet werden, sensitiv sein können oder Militär vielleicht was da irgendwelche Codierungen hat.
Haben wir absolut keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ja.
Mikrofon 2, bitte. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass die NSA auch versucht hat, das Iridium-Netzwerk abzusichern. Wo haben sie den Fehler gemacht?
Das Netzwerk abzusichern? Soweit wir wissen, die Teile, die wir uns angeschaut haben, da war offensichtlich kein Versuch, das irgendwie zu schützen. Das sind immer noch dieselben Sachen, wie als sie gebaut wurden. Also es gibt ein paar Sachen, die vielleicht verschlüsselt sind, das wissen wir momentan einfach nicht. Es gibt also vielleicht verschlüsselte Kommunikation über Iridium, von der wir nichts wissen.
Danke, Mikrofon Nummer 3, bitte. Da hinten. Niemand? Oh, okay. Ist es möglich, dass die wirklichen Daten, die sie im Verträge verifiziert wird, wenn man jetzt was ein Funk-Satellit sendet, dann muss es erst Richtung Erde erneut senden, um die Daten zu überprüfen, die einfach zurück hintergeschickt werden? Normalerweise sollte man einen Phone Call in dem Bereich senden, der wird es dann auf die Erde zurückschicken?
Ich weiß es nicht wirklich. Wir sind noch nicht so weit gekommen in unserem Versuch, das Protokoll zu verstehen, dass wir es überhaupt probieren könnten, aber es wäre auf jeden Fall spannend, das zu probieren.
Also ich würde das gerne mal ausprobieren, würde auch Geld dafür ausgeben. Noch weitere Fragen? Ich sehe keine Fragen. Oh, das Mikrofon Nummer 4, da ist eine Frage.
Then Signal Angel.
Internet.
Okay, I have currently got 3 questions from the Internet. I'm going to start with the first one.
Ich frage jetzt mal die erste Frage, das ist die Code Composer Studio, die Sie gefunden haben. Ist es speziell zu der DSP oder ist es einfach nur DSP-Support weggegangen oder was ist damit passiert?
Ja, genau das. Also irgendwann hat Code Composer Studio aufgehört, dieses DCP zu unterstützen, und wir mussten eine ganz alte Version benutzen, damit wir das noch unterstützen können.
Another question from microphone number 2.
I just wanted to ask, is it legal? Wollte nur fragen, ist es legal, diese Sachen zu empfangen?
This is a very good question. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich gebe dich mal weiter an die ich gebe dir mal die Weltraumtheorie. Er verweist also auf die Weltraumtheorie. Also, soweit ich weiß, gibt es kein Problem.
Wenn ihr ein Problem habt,
ja, dann übergeben wir euch einfach, wenn ihr ein Problem habt. Das tut ihm leid, dass es nur auf Deutsch ist.
Okay, we have another question from the Internet.
Wir haben eine Frage aus dem Internet. Ja, die Frage ist, was ist der Status, die Iridium-Terminale zu finden auf der Erde?
Während des Ring Alerts seht ihr, wo ein Gerät eine Pager-Nachricht empfängt. Und das ist einer speziellen Zelle. Und du weißt, wo diese Zelle auf die Erde trifft. Und das lässt dich groß schätzen, wo man ist. Also natürlich ist diese Zelle sehr groß, hunderte von Kilometern. Aber das kannst du dir über die Zeit anschauen und sehen, wie die Zellen sich verändern, wenn sie sich bewegen. Wenn die Zelle sich nicht bewegt, dann kann man das wahrscheinlich noch besser festnageln. Das haben wir noch nicht probiert, aber so schätzen wir, könnte das funktionieren.
Okay, bevor wir zur nächsten Frage kommen, eine kurze Durchsage an die Türengel. Der Saal ist voll. Liebe Türengel, bitte lasst niemanden mehr rein. Die nächste Frage aus dem Internet, bitte.
Ja.
The next question from the Internet, please. Ja, die Frage ist, wenn eine Nachricht gesendet wird, ist das irgendwo öffentlich vorhanden und jemand mal dekodieren könnte? Nein.
Nein. Nun, gut. Wir werden keine Aufzeichnung oder irgendwas veröffentlichen. Vielleicht veröffentlichen wir ein paar Beispiele unserer eigenen Nachrichten. Also ihr habt ja schon ein paar auf den Folien gesehen. Wenn ihr uns im IRC nervt, dann haben wir wahrscheinlich irgendwas für uns. Aber generell kann man nicht einfach nur Daten sammeln und sie öffentlich machen. Also das Tolle an Iridium ist ja, ne, mach einfach dein Fenster auf und dann kriegst du Daten.
Lots of data.
Jede Menge Daten.
Then we have another question at my...
Dann haben wir noch eine Frage bei Mikrofon Nummer 3. Ja, seit die Daten aufgenommen werden, offensichtlich legal ist, wäre es irgendeine Iridium-Policy, dass man irgendwelche bösen E-Mails bekommt? Haben Sie irgendwelche Kontakte mit denen gehabt?
Na, soweit ich weiß, wissen Sie das? Und für Sie ist es ein Dschungel? Ich glaube, die nehmen es einfach hin. Und wen interessiert
es?
GSM, man hat gesagt, dass GSM unsicher ist, schon vor langem. Was ist das meistgenutzte Mobilnetzwerk auf dem Planeten?
Vielen Dank für diese Antwort. Das Mikrofon 2, bitte. Ja, danke. Wir haben zugehört. Wie ist es mit Manipulation?
Ja, wie wir gesagt haben, verstehen wir noch nicht die ganzen Signale gut genug. Und genauere Details der Übergabe und allem. Wir haben uns das noch nicht wirklich angeschaut, weil die Daten, die wir haben, so spannend waren, dass wir unsere Zeit damit verbracht haben. Es gibt wahrscheinlich jede Menge Möglichkeiten, aber die haben wir noch nicht ausprobiert. Und ich würde empfehlen, dass man das nicht einfach so ausprobiert. Diese Sachen wurden am Anfang der 90er gebaut und ich weiß es nicht. Vielleicht kurz bevor die Satelliten wieder runtergeholt werden, kann man damit spielen, aber ich würde es nicht tun.
Fragen aus dem Internet? Ja. Wo ist die Frage? Wenn jemand wollte wissen, ob sie glauben, ihr glaubt mehr, als ihr habt, ob ihr schon mal gefragt wurdet. Nein, wir wurden nicht befehligt.
Haben wir nicht bekommen. Wir haben keine Kontakte mit irgendjemandem von Iridium oder von irgendwelchen Gesetzeshütern. Ich habe mal die Logs meines Webservers angeschaut und die Iridium-Server haben uns ein paar Dateien meines Servers angeschaut. Und ich hatte ein bisschen Angst, aber dann habe ich festgestellt, oh nein, das war ja ich, der das über das Telefon gemacht hat und Sachen runtergeladen hat.
Okay, then microphone number two.
Mikrofon 2, bitte.
That's just the microphone angel. Okay.
Und Angel. Keine Fragen von der Person? Internet, bitte. Hallo, ja, das Internet möchte wissen, die Ablenkstationen sind vorhanden.
Es gibt eine für zivile Nutzung und eine für militärische Nutzung. Das sagen zumindest die öffentlichen Informationen. Und noch eine, von der wir nicht genau wissen, was sie wirklich tut, aber es ist nahe dem Pol. Es gab in der Vergangenheit viel mehr, als sie Sachen gebaut haben. Also zum Beispiel einen in Japan, aber laut Dokumentation sind die alle inaktiv. Und ihr müsst wissen, dass Iridium am Anfang der 2000er bankrott ging und da haben sie das Ganze deutlich zurückgeschraubt, um es kosteneffizienter zu machen. Also manchmal findet man Iridium-Gateways, aber die sind alle außer Betrieb. Also ich weiß nicht, was sie heute machen.
Noch eine Frage aus dem Internet? Ja, soweit ich weiß, haben wir keine Frage aus dem Internet.
Toll.
Also einen runden Applaus für Jack und Schneider. Und auch wir bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt einen Vortrag über